Inforadio Podcast.
1991 begann im wiedervereinigten Deutschland ein weltweit einmaliges Experiment. Die Akten des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR wurden geöffnet. Die Stasi-Unterlagenbehörde wachte darüber. Seither sind an allen Standorten dieser Behörde zusammen 111 Aktenkilometer, 1,8 Millionen Fotodokumente, knapp 2.900 Filme und Videos und mehr als 22.000 Tondokumente archiviert worden. Und das Interesse an Akteneinsicht besteht nach wie vor. Im ersten Halbjahr 2020 gab es fast 21.000 Anträge. Nun endet dieses Experiment. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird aufgelöst. Die Akten gehen ins Bundesarchiv und der dritte und letzte Leiter der Behörde, der Journalist und Bürgerrechtler Roland Jahn, wird nächste Woche, wohl nicht ganz zufällig, am 17. Juni aus dem Amt verabschiedet. Guten Tag, Herr Jahn.
Schönen guten Tag.
Herr Jahn, wir zeichnen diese Sendung am Donnerstag vor der Ausstrahlung auf und danach gehen Sie in den Bundestag, um dort die Wahl der neuen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur zu beobachten. Evelyn Zupke ist nicht Ihre Nachfolgerin. Sie bekleidet dann ein Amt eigenen Rechts. Sie dagegen scheiden am 17. Juni aus einem Amt, das es danach nicht mehr geben wird. Mit welchen Gedanken verlassen Sie es?
Ja, ich verlasse es mit dem Gedanken, dass es weitergeht. Das Experiment ist nicht beendet, sondern es ist weitergeführt worden in bundesdeutsche Strukturen, die dauerhaft sicherstellen, dass die Stasi-Akten für die Zukunft genutzt werden können und dass man mit dem Amt einer Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur den Horizont erweitert. Weg von der Fixierung auf die Stasi hin zu den Menschen, die unter der SED-Diktatur gelitten haben, die immer noch Hilfe brauchen und auch hier deutlich wird, dass es wichtig ist, dass was langfristig wirkt auf die Opfer der SED-Diktatur, auch bis in die nächsten Generationen, dass das auch weiter im Blick ist.
Also Sie haben beim Verlassen dieses Amtes schon die Zukunft im Blick, aber gucken wir nochmal zurück. Sie sind der dritte Leiter dieser einmaligen Behörde. Warum wollten Sie das Amt 2011 eigentlich machen?
Ja, ich war schon immer verbunden mit dem Thema Aufklärung über das, was an Menschenrechtsverletzungen in der DDR stattgefunden hat. Das habe ich auch als Mensch, der in der DDR gelebt hat, betrieben, indem ich dafür gesorgt habe, dass Informationen über geschehenes Unrecht verbreitet werden. Und ich habe dann als Journalist gerade auch diese Themen begleitet beim ARD-Magazin Kontraste, was vom SFB damals, den Sender für Berlin, dann später dem RBB, den Rundfunk Berlin-Brandenburg ausgestrahlt worden ist. Und da waren auch immer wieder diese Themen, auch Themen, die ich bearbeitet habe. Gerade die Öffnung der Stasi-Akten war etwas, was wir in der Redaktion immer wieder genutzt haben, um auch in Deutschland, aber auch weltweit darüber zu berichten.
Als Sie das Amt des Bundesbeauftragten damals angetreten sind, wollten Sie, das haben Sie gesagt, ein Klima der Versöhnung schaffen. Ist Ihnen das gelungen?
Ich denke schon, dass hier es gelungen ist, dass wir Konflikte versucht haben, auch mit aufzuarbeiten. Und gerade durch die Bereitstellung der Unterlagen, gerade durch die Nutzung der Stasi-Akten, wurde es möglich, dass auch eine differenzierte Betrachtung dessen, was die Herrschaftsmechanismen in der DDR waren, möglich wurde. Ja, dass man nicht mehr sozusagen pauschal die Dinge betrachtet hat, dass man nicht Leute abgestempelt hat, wenn sie sich mit der Stasi eingelassen hatten oder mit dem Parteiapparat, sondern dass man auch mit Hilfe der Akten genau hinschauen konnte. Zum Beispiel, dass man gesehen hat, der Stempel IM, inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit, ist einer, den man nicht einfach verteilen kann, sondern man muss genau hinschauen. Wie sind Leute dazu gekommen? Haben sie sich aus Überzeugung dazu verpflichtet? Sind sie bereit gewesen, weil sie Geld verdienen wollte oder andere wieder, weil sie erpresst worden sind, weil sie in Zwängen waren und dann sozusagen in dieser Mühle ja nicht mehr heraus konnten. Und das sind alles Dinge, die natürlich hilfreich waren, dass mit Hilfe der Akten dann auch Auseinandersetzungen stattfinden konnte. Auch diejenigen, die erkannt haben, wer hat sie verraten, wer hat Verantwortung dafür getragen, dass sie in Haft waren, dass sie dann auch das Gespräch suchen konnten und auch am Ende auch teilweise vergeben konnten.
Ja, diese Aufgabe, Die hat sich ja nicht erledigt. Warum wird die Stasi-Unterlagenbehörde trotzdem aufgelöst?
Weil wir nicht mehr in den 90er Jahren sind und weil die Stasi-Unterlagenbehörde, das Stasi-Unterlagenarchiv eingegliedert wird, integriert wird in das Bundesarchiv. Es geht ja darum, wirklich den Horizont zu erweitern. Es war ja keine Stasi-Diktatur, sondern eine SED-Diktatur. Es gilt, DDR-Geschichte insgesamt zu betrachten. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, hier dafür zu sorgen, dass die Stasi-Unterlagen Teil des Gedächtnisses der Nation werden. Und natürlich gibt es auch die Gelegenheit, den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Die Kompetenz, die Technik, die Ressourcen werden gebündelt. Gerade wenn ich an die Digitalisierung denke, das ist sozusagen etwas, was natürlich die Zukunft eines Archives ausmacht. Und da hier gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Bundesarchives das Ganze anzugehen, das, denke ich, ist eine große Chance. Und nehmen wir nun mal Berlin. Es wird am historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale wird sozusagen ein Archivzentrum entstehen, wo die Unterlagen, die jetzt in Berlin-Lichterfelde liegen, aus den DDR-Ministerien, der Parteien- und Massenorganisationen, also der SED, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Freien Deutschen Jugend, all diese staatlichen Organisationen, diese Unterlagen, die in der Stiftung Partei- und Massenorganisation im Bundesarchiv lagern, diese werden sozusagen auch in dieses Archivzentrum gebracht und dort können dann sozusagen Forscher und Nutzerinnen und Nutzer können dann diese Akten in den Lesesälen gleichzeitig sehen, können sozusagen an diesem Ort dann auch die Angebote des Archivs wahrnehmen und dort wird auch ein Digitalisierungszentrum errichtet, was natürlich dann dafür sorgt, dass die Unterlagen auch zeitgemäß zur Verfügung gestellt werden. Das ist sozusagen der Blick nach vorne. Wir schaffen Neues, um den Kern des Alten zu bewahren.
Viele Opfer der Stasi leben ja noch. Wie kommen diese Veränderungen bei denen an? Sind die in irgendeiner Weise, ja, haben die diesen Prozess in irgendeiner Weise begleitet?
Selbstverständlich. Das ist ja schon eine Diskussion, die im Prinzip seit Jahren stattfindet. Schon im Gedenkstättenkonzept im Jahre 2008 wurde festgelegt, dass langfristig die Stasi-Unterlagen eingebunden werden in die Archivlandschaft der Bundesrepublik Deutschland. Und es gab immer wieder Ängste natürlich, dass hier ein Schlussstrich gezogen wird. Aber genau das ist halt nicht erfolgt, weil halt die vielen Sichtweisen, die vielen Sorgen einbezogen worden sind in diese Reform. Es gab eine Expertenkommission beim Deutschen Bundestag. Es gab viele, viele Diskussionen, gerade auch mit den Landesbeauftragten und selbstverständlich mit den Opferverbänden. Ich war bei jedem Verbändetreffen der Union der Opferverbände, war ich anwesend, habe über den aktuellen Stand des Transformationsprozesses berichtet und habe auch immer wieder Anregungen aufgenommen aus den Opferverbänden. Und die Opferverbände haben diesen Prozess mitgetragen, weil ihnen ist es ja auch wichtig, dass nicht nur die Stasi im Blick ist, dass man gerade auch die vielen Opfer, die ja in der Volksbildung, an den Universitäten ihre Nachteile erlebt haben, all das sind ja Themen, die auch einbezogen werden sollen in die gesellschaftliche Diskussion. Und da ist sozusagen dieser Ansatz, aus einer Institution zweie zu machen, nämlich dass die Unterlagen in das Bundesarchiv, in das Gedächtnis der Nation eingegliedert werden und gleichzeitig eine Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag geschaffen wird, die sozusagen dann alle Opfer der SED-Diktatur im Blick hat.
Bleiben wir noch mal einen Augenblick bei der persönlichen Erfahrung der Stasi-Opfer. Sie selbst haben es ja vorhin gesagt, als Dissident, SED-Gegner und Bürgerrechter gehörten Sie in der DDR zur Opposition und Sie waren auch im Visier des Ministeriums für Staatssicherheit. Wie war die Akteneinsicht für Sie?
Ja, das ist schon ein ganz besonderer Moment für mich gewesen, wie für viele, viele Millionen andere. Alles, was man ahnt, sieht man plötzlich schwarz auf weiß. Da kommt es dann schon nochmal hoch, aber am Ende ist es ein Gewinn gewesen für mich, weil ich doch auch ein Stück Selbstbestimmung zurückbekommen habe. Ja, die Stasi hat eingegriffen in mein Leben und in das Leben meiner ganzen Familie. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ja, wie sind sie dann vorgegangen, auch gegen meine Eltern? Hat die Stasi hier gegen unpolitische Leute agiert, bloß weil der Sohn ein Staatsfeind war oder zum Staatsfeind erklärt wurde. Wie hat man dann auch, als ich dann abgeschoben im Westen gelebt habe, wie hat man auch in Berlin-Kreuzberg meine Wohnung überwacht? Wie hat man sogar den Schulweg meiner damals 8-jährigen Tochter kontrolliert? Das sind alles Dinge, wo man doch schon erschrocken ist, wenn man dann es schwarz auf weiß sieht.
Haben Sie dann bei der Akteneinsicht noch irgendwas über die Stasi erfahren, was Sie vorher gar nicht wussten?
Ja, es ist, denke ich, immer ein Erkenntnisgewinn, wenn man sieht, wie die Mechanismen funktionieren, wie sie Leute eingebunden haben, von denen man nie dachte, dass sie sich mit der Stasi einlassen. Ja, auch wie Freunde einen verraten haben, das ist natürlich dann immer eine ganz konkrete Information. Aber auch die Erkenntnis, dass andere einen nicht verraten haben, wie sie standgehalten haben, wie sie sich zur Wehr gesetzt haben. Auch das sind Informationen, die man aus den Stasi-Akten bekommt. Und am Ende glaube ich, gerade diese Dokumente, die die Stasi da geschaffen hat, sind halt Dokumente des geschehenen Unrechts, die Verantwortung benennen, aber auch Dokumente des Freiheitswillens von Menschen, die ja, Zeugnisse darstellen, dass Menschen halt nicht sich abgefunden haben mit den Zuständen in der DDR.
Es gibt ja mittlerweile Filme und Fernsehserien, die sich mit der Stasi befassen. Da fallen den meisten wahrscheinlich das Leben der anderen ein oder jetzt auch die Toten von Marno. Sehen Sie sich sowas an?
Ja klar, es ist ja wichtig, dass sagen Formen gefunden werden, dass diese Zeit in der Diktatur den Menschen nahegebracht wird. Gerade Spielfilme sind besonders geeignet, die nächste Generation zu erreichen. Und die Spielfilmproduktionen nutzen ja die Stasi-Akten für ihre Vorbereitung. Die Geschichten stammen ja aus den Stasi-Akten. Auch Schauspieler nutzen sagen die Akteneinsicht, um sich ganz konkret vorzubereiten. Ja? Viele Filme sind entstanden mit unserer Unterstützung, teilweise auch gedreht am historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale. Und wir nutzen natürlich diese Filme auch dann am historischen Ort der Stasi-Zentrale, diese Filme zu zeigen. Letztes Jahr war ein großes Campus-Kino, Open-Air-Kino, was mit einigen 100 Zuschauern sagen Filme gezeigt hat, wie Gundermann, wie Barbara, die es ermöglichen, die Inhalte dieser Stasi-Akten empathisch zu vermitteln. Und auch diesen Sommer wird es im August ein großes Open-Air Festival geben, sozusagen mit vielen ja, Filmen, die das Thema behandeln. Und gerade zum 60 Jahre Mauerbau, denke ich, ist ein gutes Ereignis, da nochmal eine ganze Palette von Filmen, die auch schon älter sind, sprich Klassiker wie Roter Kakadu oder Ballon oder Die Stille nach dem Schuss. Das sind doch alles Filme, die auch nochmal Einblick geben in das Wirken der Stadtsicherheit, aber die Herrschaftsmechanismen der DDR insgesamt aufzeigen und nochmal deutlich machen, es geht um grundsätzliche Fragestellungen. Es geht um die Werte von Freiheit und Menschenrechte. Und in dem Sinne sind das auch Filme, die natürlich auch für die nachgewachsene Generation von Bedeutung sind, wo wir ihnen was mit an die Hand geben können, ihre Sinne zu schärfen für die Gegenwart.
Der Schriftsteller Christoph Hein, der zu DDR-Zeiten sehr kritisch gegenüber dem Staat war, der hat mal gesagt, solche Filme sorgten vor allem dafür, dass die Stasi nicht wie der Geheimdienst dargestellt wurde, die er war, die sie war, sondern nur als Macht- und Mordinstrument. Ist unser Bild vom Ministerium für Staatssicherheit tatsächlich so ein zu westliches, zu dämonisiertes?
Wichtig ist, dass es kein vorgegebenes, staatlich verordnetes Geschichtsbild gibt, dass die Akten bereitgestellt werden für einen gesellschaftlichen Diskurs. Und da sind viele, viele einzelne Filme mit verschiedenen Blickwinkeln sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass genau das eingetreten ist. Mit Hilfe der Stasi-Akten wurde eine differenzierte Betrachtung von DDR-Geschichte möglich. Und wenn wir gerade die Filme, die ich erwähnt hatte, Barbara anschauen, das ist ein Film, wo es Zwischentöne gibt, wo ja die Welt nicht einfach schwarz-weiß dargestellt wird, sondern wo man gerade durch das Anschauen dieses Films doch nochmal auch seine eigenen Gedanken entwickeln kann und nichts vorgegeben wird. Oder auch Gundermann, der viele Diskussionen hervorgerufen hat, wo auch Menschen sich selber ins Verhältnis setzen können mit ihren eigenen Erlebnissen in der DDR. Und wenn ich mir die ARD-Serie Weißensee anschaue, das war ja auch etwas, wo Menschen herangeführt eingeführt worden sind, die mit dem Thema sonst nichts zu tun hatten, über eine Familiengeschichte, über das, was Menschen denken und fühlen. Und es geht immer wieder um Menschen, um Gesellschaft, um die Frage, wie leben Menschen miteinander. Und das ist ja sozusagen die Brücke in die Gegenwart, weil viele Fragen stehen doch auch aktuell. Viele Fragen, wie geht man mit Menschen um, die anders denken? Und da sind wir in aktuellen Diskussionen. Und da auch immer wieder mit dem Blick in die Geschichte können wir ja einen Nutzen ziehen für die Gegenwart. Mein Leitsatz lautet dort, je besser wir Diktatur begreifen, umso besser können wir Demokratie gestalten.
Nun heißt es aber ja oft, mit Stasi-Vorwürfen seien nach der Wiedervereinigung pauschal Karrieren beendet worden. Ist das so? Wurden die Akten auch missbraucht, um Eliten in Ostdeutschland auszutauschen?
Erstmal war es wichtig, dass auch Eliten ausgetauscht werden. Es war ja politischer Wille, dass man durch den Einblick in die Stasi-Akten erfährt, wer versucht, sich hier unerkannt als Stasi-Mann oder Frau in die deutsche Einheit rüber zu retten und dort weiter Funktionen einzunehmen. Es ging ja um eine Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen. Und es war ja durchaus angebracht, dass in der Schule nicht Lehrer sind, die sozusagen früher die Schüler indoktriniert haben und dann weiter da aktiv sind. Oder wenn die Menschen, die in der DDR im Gefängnis saßen, dann aufs Arbeitsamt kommen und sehen dann einen alten Stasi-Mann vor sich. Das sollte verhindert werden. Das ist dann auch geschehen, auch mit der Überprüfung im öffentlichen Dienst. Die Arbeitgeber hatten die Möglichkeit, die Stasi-Akten zu nutzen, aufzuklären darüber, welche Verantwortung Menschen getragen haben und wie sie sich sozusagen dann auch in der Zukunft zu sagen, als Teil dieser Gesellschaft einordnen können. Und es ging ja nicht darum zu sagen, dass Menschen auf ewig verdammt werden, sondern dass Transparenz hergestellt wird, aufgeklärt wird und dann im gesellschaftlichen Diskurs entschieden wird, ob die Menschen eine neue Chance bekommen. Und heutzutage geht es immer mehr um die Frage, wie sind die Leute in den letzten 30 Jahren mit ihrer Vergangenheit umgegangen? Haben sie sozusagen hier sich offenbart? Haben sie sich auseinandergesetzt mit ihrer Verantwortung, die sie damals getragen haben, oder versuchen sie einfach sozusagen unerkannt dann ihre Karriere zu machen? Und ich denke, wir sind es auch den Opfern schuldig, dass diejenigen, die Verantwortung für Unrecht getragen haben, sich auch dieser Verantwortung stellen müssen.
Sie hören 1222. Zu Gast ist Roland Jahn, der dritte und letzte Chef der Stasi-Unterlagenbehörde. Herr Jahn, was würden Sie denn sagen? Wie gut ist die Aufarbeitung des DDR-Unrechts insgesamt gelungen?
Ich denke, es ist viel geleistet worden in Deutschland. Und alleine durch das, was die Sicherung der Stasi-Unterlagen betrifft, die Nutzung der Stasi-Unterlagen, ist eine gute Grundlage geschaffen worden, um aufzuklären über die Herrschaftsmechanismen in der DDR und auch den Opfern gerecht zu werden. Und deswegen ist es immer noch mal wichtig, die ganze Geschichte auch im Blick zu haben. Die friedliche Revolution hat dafür gesorgt, dass diese Akten gesichert worden sind und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden sind. Das müssen wir immer wieder im Blick haben. Es ist eine Hinterlassenschaft einer Geheimpolizei und es war weltweit erstmalig, dass hier diese Akten der Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden sind. Und mit dieser Nutzung der Akten ist natürlich dann einhergegangen eine Entwicklung der Gedenkstättenlandschaft, eine Entwicklung auch von Forschung und Bildung und auch die Möglichkeit dann mit Hilfe der Akten, dass die Opferrehabilitierung erfahren, dass die Menschen sozusagen aufarbeiten können, dass die Konflikte der Vergangenheit bereinigt werden und dass aufgeklärt wurde über Ursachen und Folgen des Unrechts und damit auch eine Grundlage geschaffen worden ist, die Werte von Freiheit und Menschenrechte in unserer Gesellschaft zu verankern.
Nun ist die historische und wissenschaftliche Aufarbeitung der Akten weiterhin wichtig. Ist die eigentlich gesichert durch die Übergabe an das Bundesarchiv oder ist das nicht doch ein Akt, der, ja, der in die Vernachlässigung führen kann?
Im Gegenteil, das ist ein Akt, der zukunftssicher. Und unser Konzept, was wir gemeinsam erarbeitet haben mit dem Bundesarchiv, heißt ja die Zukunft der Stasi-Unterlagen. Unser Bestreben war ja hier sicherzustellen, dass die Stasi-Unterlagen auch in den nächsten Generationen genutzt werden können. Und genau das ist geschehen. Genau das ist jetzt die Möglichkeit, ja, dass die Stasi-Akten Teil des Gedächtnisses der Nation sind, dass über den Horizont Stasi hinaus die Dinge betrachtet werden und dass eine gute Grundlage für Forschung und Bildung auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten, denke ich sogar, hier möglich ist.
Nun hat die Stasi-Unterlagenbehörde 12 Außenstellen. Was wird aus denen?
Ja, auch das ist Teil des Konzeptes, dass die regionale Verankerung beachtet wird. Die Akten sind damals in der Region angelegt worden und sie sind vor allen Dingen auch in der Region erobert worden. Und das gilt sozusagen auch zu verdeutlichen an den historischen Standorten. Und der Deutsche Bundestag hat extra im Gesetz nochmal festgelegt, dass diese Außenstellen erhalten bleiben, dass wir Archivstandorte schaffen, wo wir die Akten pro Bundesland bündeln und dass an den Standorten ohne Archiv die Angebote für die Bürgerinnen und Bürger weitergehen, also dass man Aktenanträge stellen kann, dass man Akteneinsicht vornehmen kann, dass es auch Informationsangebote gibt, dass es auch Bildungs- und Informationsangebote gibt, um den besonderen Charakter und den Symbolwert dieser Stasi-Unterlagen immer wieder herauszustellen. Und das geschieht sozusagen dann in Kooperation mit den Akteuren in den Ländern, mit den Gedenkstätten, mit den Bildungseinrichtungen in den Ländern, die ja für Bildung, Gedenkstätten und Forschung auch verantwortlich sind. Und in dieser guten Kooperation ist eine gute Grundlage geschaffen, dass eine gesellschaftliche Diskussion weitergeführt werden kann.
An vielen dieser Standorte genießt die AfD viel Zuspruch. Viele Menschen sind unzufrieden mit der Freiheit und der Demokratie, die sie 1990 bekommen haben. Die reden von Wende 2.0, die bestreiten die Existenz von Meinungsfreiheit, stellen die Bundesrepublik mit der DDR gleich. Wie ist das für Sie, Herr Jahn, der ja schließlich im Stasi-Knast von der Freiheit geträumt hat?
Ja, das gehört zur Freiheit dazu, dass Menschen anderer Meinung sind, dass sie sich in Parteien zusammenschließen und sich einbringen in die gesellschaftliche Diskussion. Und in dem Sinne ist es immer wieder wichtig zu erinnern, was es bedeutet, wenn Meinungsfreiheit nicht da ist, wenn es Versammlungsfreiheit nicht gibt. Und da sage ich immer klar und deutlich, dass die Diskussion, dass wir hier eine Corona-Diktatur hätten, dass hier Menschenrechte sozusagen eingeschränkt würden, da verweise ich immer mal auf die Stasi-Akten oder auf andere Akten der DDR-Geschichte, wo man doch nochmal erkennen kann, dass sich eine Gleichsetzung verbietet, dass wir in unserer Demokratie doch Grundrechte haben, die halt in der DDR nicht gewährleistet waren. Und in dieser Hinsicht hilft es sozusagen, immer sich zu erinnern, Geschichte zu betrachten, um auch einen Maßstab für die Gegenwartssituation zu finden.
Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, sieht ja bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien als im Westen, weil sie, Zitat, in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Stimmt das? Schließen Sie sich diesem pessimistischen Urteil an?
Ja, es sind Fakten, die er benennt. Es sind ja wissenschaftliche Studien, die Grundlage seiner Äußerung waren. Und in dieser Hinsicht liegt das auf dem Tisch und muss diskutiert werden. Das Wichtige ist doch, dass man Geschichte insgesamt mit einbezieht in Betrachtung von gegenwärtigen sozialen Situationen. Und natürlich, vieles ist lange her, vieles wirkt aber noch nach. Und es geht ja auch darum, dass Sozialisation nicht nur betrachtet wird von den Menschen, die es konkret erlebt haben, sondern das überträgt sich ja auf nächste Generationen. In den Familien werden ja Dinge weitergegeben. Ja, der viel berühmte Armbrotstisch, an dem sich ausgetauscht wird. Das kennt jeder von sich selber und seiner eigenen Familie, wie da diskutiert wird und dass etwas mitgegeben wird. Und das ist etwas, was natürlich lange, lange wirkt. Und in diesem Sinne denke ich, ist es wichtig, auf sowas aufmerksam zu machen, damit ein gesellschaftlicher Diskurs stattfinden kann.
Wie finden Sie als ehemaliger Dissident es eigentlich, dass die AfD sich in Wahlkämpfen im Osten sozusagen als Erbin der DDR-Bürgerrechtler inszeniert?
Ja, auch das gehört zur Meinungsfreiheit dazu. Aber ich sage klar und deutlich an den konkreten Haltung, an den konkreten Meinung, dann wird's wieder, ja, kommt man an einen Punkt, wo man dann sagen muss, hier ist Stopp zu sagen. Eine Vereinnahmung natürlich von bestimmten Ansichten von Bürgerrechtlern verbietet sich an den Stellen, wo das Gegenteil vorgetragen wird. Die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler sind eingetreten für Freiheit und für die Würde des Menschen und da verbietet sich natürlich dann mit rassistischen Äußerungen, mit fremdenfeindlichen Äußerungen hier eine Gleichsetzung herzustellen. Und das ist immer wieder wichtig, die Unterschiede herauszuarbeiten, aber gleichzeitig immer dafür zu sorgen, dass Meinungsfreiheit für alle gilt.
Vor der AfD hat die Linkspartei, die aus der SED erwachsen ist, die Stimmen der Unzufriedenen im Osten eingesammelt. Ist die Linke Ihrer Ansicht nach noch in der Pflicht, sich mit ihrem Erbe auseinanderzusetzen?
Ich denke schon. Und da hat die Linke schon noch einiges an Defiziten, auch ganz konkret, wenn es um einzelne Biografien geht. Da sind alle herausgefordert, offen und ehrlich sich zu fragen, wie haben Sie dazu beigetragen, dass diese Diktatur 40 Jahre lang Menschenrechte unterdrückt hat. Wie ist der Einzelne in Verantwortung gewesen? Und da ist die Linkspartei besonders herausgefordert. Aber ich sage auch nochmal, jeder, der in der DDR gelebt hat, kann sich fragen, hätte er auch anders handeln können? Jeder hat auch eine eigene Verantwortung gehabt. Da fange ich auch bei mir an, bei meiner Biografie. Warum bin ich zum Wehrdienst gegangen? Warum habe ich an der Universität das öfter mal auch in Studienarbeiten in der Einleitung auch die politischen Parolen verfasst, die üblich waren. Das sind alles Fragestellungen, die kann sich jeder Einzelne stellen. Die Linkspartei vorneweg mit ihrer SED-Parteivergangenheit, aber auch diejenigen, die im Staate als Rädchen im Getriebe funktioniert haben.
Nicht nur unter Anhängern der Linkspartei und manche Politiker der Linkspartei bestreiten ja heute noch, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Und andere sagen, mit der Verwendung dieses Begriffs würden DDR-Biografien entwertet. Können Sie das nachvollziehen?
Ich sage ganz klar und deutlich, mit dem Begriff Unrechtsstaat erfolgt eine Würdigung von DDR-Biografien, weil man damit nochmal deutlich macht, den Unterschied zwischen dem System des Unrechtsstaates und den Menschen, die da drinnen versucht haben, ihren Weg zu finden. Der Begriff Unrechtsstaat bezeichnet nochmal klar und deutlich, wie die Verhältnisse waren, dass die Menschen halt keine Möglichkeiten hatten, sich zu wehren rechtlich gegen das geschehene Unrecht von Staats wegen. Sie hatten keine Möglichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit wahrzunehmen. Und unter diesen Umständen dann zurechtzukommen, das ist etwas, was zu würdigen ist. Und deswegen ist sozusagen der Begriff ganz, ganz wichtig, um da nochmal klar zu machen, wie Menschen es geschafft haben, diese Zeit zu überstehen und wie sie es auch Menschen geschafft haben, auch wenn das wenige waren, wenige Mutige waren, die eine friedliche Revolution auf den Weg gebracht haben und am Ende dieses Regime gestürzt haben.
Herr Jahn, eingangs haben wir schon angesprochen, es wird diese Woche die Beauftragte für die SED-Opfer gewählt. Diese Beauftragte soll sich nach der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde um die Belange der Opfer kümmern. Ist denn Evelyn Zupke, die es nun werden soll, eine gute Wahl?
Ich denke, das ist eine Entscheidung des Deutschen Bundestages hier, die getroffen worden ist. Und das ist etwas, wo man sagen, da natürlich große Hoffnung hat. Sie wird, und das denke ich, da sein für die Opfer. Und sie wird sagen, gute Voraussetzungen haben, dass viele sie unterstützen werden und dass hier sagen, im Dialog mit den Opfern dafür gesorgt wird, dass das, was noch im Argen liegt, die Folgeschäden, die zum Beispiel immer noch Menschen drunter leiden, die immer noch nicht auch anerkannt worden sind, viele Fragestellungen, wo auch noch weitere wissenschaftliche Forschung stattfinden muss, wie bei der Zwangsadoption, gerade aber auch die Folgeschäden in die nächsten Generationen hinein. Schauen Sie an, jemand, der als Dreijähriger erlebt hat, wie die Eltern verhaftet worden sind, der ist jetzt sozusagen mitten im Leben und hat jetzt diese Nachwirkungen dieser Zeit, trägt da mit sich rum. Auch den Menschen muss Hilfe gewährt werden. Oder die immer noch vorherrschende Kriminalisierung Regelungen, zum Beispiel mit dem Paragraphen der Asozialität. Das sind alles Punkte, wo noch einiges auch gesetzlich geregelt werden muss. Oder ein Punkt, den ich immer wieder auch verweise, die nicht anerkannten Fahnenflüchtigen, die so sagen, von dieser nationalen Volksarmee geflüchtet sind, deren Desertation immer noch nicht anerkannt worden ist. Und das ist etwas, wo noch einiges zu tun ist. Und deswegen bin ich da optimistisch, dass die Beauftragte hier sich diese Aufgaben stellt und gemeinsam mit den Opferverbänden hier auch für die Politik Angebote macht, dass die Politik dann auch Entscheidungen treffen kann.
Also das sind die Aufgaben, die Frau Zupke, wenn sie gewählt wird, ausüben wird, die auf sie warten. Aber was zeichnet Evelyn Zupke aus? Was qualifiziert sie für das Amt aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, dass Frau Zupke für Glaubwürdigkeit steht in der Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur. Sie ist eine von denen gewesen, die den Wahlbetrug der Kommunalwahl 89 mit aufgedeckt haben und dann Proteste organisiert hat. Ja, wir erinnern uns, jeden 7. im Monat sind wenige mutige Menschen auf die Straße gezogen und haben gegen diese Wahlfälschung protestiert. Das entwickelte sich immer weiter, bis dann zum 7. Oktober die großen Demonstrationen auf dem Alexanderplatz stattgefunden haben. Und sie steht natürlich auch für eine soziale Kompetenz. Gerade als Heilerzieherin hat sie jahrelang Menschen, die sie sagen, Schwierigkeiten im Leben haben, geholfen. Sie steht für Initiativkraft, die damals nötig war und die sie auch in verschiedenen Aktionen, auch in der Aufarbeitung der Vergangenheit der SED-Diktatur bewiesen hat, wo sie dafür gesorgt hat, dass ehemalige Mitarbeiter der Volksbildungsministerin Marco Tonnecker ja nicht ihre Publikationen so einfach als Lügen verbreiten konnten. Sie hat auch dafür gesorgt, dass aufmerksam gemacht worden ist, wie der Haftarzt von Hohenschönhausen hier versucht hat, unerkannt zu sagen, seine Arbeit weiterzumachen als Psychiater. Das sind alles solche Fragen, wo sie aktiv war und sie steht natürlich auch gerade auch als Zeitzeugin, wo sie immer wieder unterwegs ist, für eine gute Kommunikation mit der nächsten Generation. Also das sind viele gute Grundlagen da, dass hier dieses Amt gut ausgefüllt werden kann. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Politik insgesamt dann auch die Beauftragte unterstützt, auch die Opferverbände unterstützt und weiter Regelungen schafft, die den Opfern ganz konkret helfen.
Wenn Sie nun auf die Politik verweisen, es war ja doch erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis eine Kandidatin für das Amt der SED-Opferbundesbeauftragten gefunden wurde. Haben Sie eine Vermutung, warum?
Ja, das ist in der Politik so, dass man natürlich dann verschiedene Sichtweisen hat, verschiedene Herangehensweisen hat in den Parteien und eine Koalition braucht immer seine Zeit, dass sie sich dann verständigen. Also entscheidend ist, dass ein Zeichen gesetzt wird für die Opfer der SED-Diktatur und dass hier die Arbeit weitergeht am 17. Juni auch in neuen Strukturen.
Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass Evelyn Zupke in der Opposition zu DDR-Zeiten aktiv war. Ist denn diese Erfahrung in der DDR unabdingbar für so ein Amt?
Nein, ich denke, dass unabdingbar ist, dass Glaubwürdigkeit da ist in der Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur. Und deswegen ist sagen eine Möglichkeit zu zeigen, man hat sich schon über Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigt und hier auch klare Zeichen gesetzt. Aber es wäre auch was anderes möglich gewesen. Aber der Bundestag hat sich jetzt hier klar entschieden und hat hier ein Zeichen gesetzt, dass die Arbeit für die Opfer weitergeht.
Herr Jahn, in diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 32. Mal. Was sollten denn junge Menschen, die erst danach geboren wurden, über den SED-Staat und über die Stasi wissen?
Ja, ich bin da jemand, der nichts aufdrängen will. Es ist unsere Aufgabe, Angebote zu machen, wo die Chance besteht, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, wo die Chance besteht, dass junge Menschen sich mit ihren eigenen Erleben, mit ihren eigenen Fragestellungen, die sie aktuell haben, auch ins Verhältnis setzen können. Und darum geht's ja, dass wir auch in der Geschichtsvermittlung erstens grundsätzliche Fragestellungen aufwerfen, werfen und zweitens Formen finden, die spannend sind für junge Menschen. Und darum geht es. Ja, wirklich hier nichts jungen Menschen aufdrücken und verordnen, sondern Angebote machen, die sie interessieren könnte.
Nun hat ja die Wahl in Sachsen-Anhalt gerade gezeigt, dass die AfD vorrangig von jungen Menschen gewählt wird, gar nicht so sehr von Älteren. Interessieren die sich überhaupt noch für die Geschichte der DDR und des dort begangenen Unrechts?
Ich merke immer wieder, wie junge Menschen zu uns kommen ins Stasi-Unterlagenarchiv, wie sie die Ausstellung wahrnehmen, wie sie ja damit lernen, was sind Quellen in einem Archiv, wie geht man um mit Quellen, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Also sie sind schon hoch interessiert an Geschichte, aber sie sind natürlich besonders interessiert, ja, was für Menschengeschichten stehen hinter diesen Akten. Ja, wie ist man damals mit 18-Jährigen umgegangen, wenn sie in der Schule widersprochen haben? All das sind ja dann Bezüge, wo auch junge Menschen sich ins Verhältnis setzen können, wenn sie sehen, sie sagen, was das Schicksal von Gleichaltrigen war. Und ich glaube, gerade auch bei meinen Erfahrungen dann in Schulen, die ich als Zeitzeuge erlebt habe, wenn man in der Lage ist, sozusagen eine Brücke zu schlagen zur nächsten Generation, dann funktioniert das hervorragend. Und das ist unsere Aufgabe, genau das zu tun, Geschichte so zu vermitteln, dass Empathie möglich wird und dass Menschen sozusagen einen Gewinn für sich selbst sehen.
Also politische Bildung, wenn ich Sie recht verstehe, gerade in Bezug auf das DDR-Unrecht, ist weiterhin notwendig. Sie, Herr Jahn, zum Schluss, werden Sie sich weiterhin mit dem DDR-Unrecht befassen?
Ich denke, dass es insgesamt um die Frage von Menschenrechten geht, dass sozusagen das DDR-Unrecht ein Beispiel dafür ist. Und wir sehen doch die aktuelle Entwicklung in Belarusland, wo Journalisten entführt werden und so weiter. All das gab es schon mal in der DDR und in dieser Hinsicht helfen sozusagen der Blick in die Akten der DDR, auch gegenwärtige Fragestellungen zu verstehen und sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, dass wir, egal wo es auf der Welt ist, die Unterdrückung von Menschenrechten nicht akzeptieren dürfen. Es geht um das Zusammenleben in Gesellschaften. Es geht um die Würde des Menschen, die unantastbar sein sollte.
Vielen Dank, Herr Jahn.
Inforadio Podcast.